im Prinzip auch egal, ob das Modell halluziniert. Deshalb nervt es mich manchmal so ein bisschen, dass dann gesagt wird, oh, da müssen Sie aber aufpassen. Ja, bei dem Tool musst du aufpassen. Du musst immer aufpassen. Also, und da ist es auch einfach schlicht und ergreifend aktuell überhaupt gar keine Hilfe. Also ich meine, dann promptest du wieder 8 Stunden rum. Da würde jeder Art sagen, oh mein Gott, nein. Atomwaffencodes hacken, Fake News streuen, damit sich Menschen gegenseitig umbringen. Völlige Killer-KI am Start. Sie spielt halt Hollywood nach. Weil halt natürlich, also wenn hier die KI einfach nur irgendwie happy und nice ist, es ist halt ein bums langweiliger Film. Die beste und einzig wahre Definition von Kreativität kommt jetzt. Dinge zusammenzustöpseln, die nicht zusammengehören. Punkt. Das ist eigentlich total schön. Wollt ihr generative KI besser nutzen können, dann geht ins Museum, for fuck's sake. Und ehrlich gesagt ist das die schönste Art und Weise, wie man ganz, ganz viel über ganz viele verschiedene generative KI-Tools lernen kann.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge One on One. Heute geht es um künstliche Intelligenz und Kreation. Was bedeutet das Aufkommen von KI-Tools wie Midjourney und ChatGPT für unsere alltägliche Arbeit in Kreation, Ideenfindung und Gestaltung? Wie lernen wir damit umzugehen? Und müssen wir eigentlich unser Verständnis von Kreativarbeit und Kreativität ändern? Und wenn ja, wie? Über diesen ganzen Themenkomplex spreche ich heute mal mit Molly Beiher. Molly ist so einer der schlauesten und kreativsten Menschen, die ich so kenne. Und sie leitet außerdem die Kreation an unserem Standort in München. Deshalb ist sie ja hauptberuflich damit beschäftigt, wie sich Kreativprozesse und kreative Arbeit bei uns entwickeln. Und damit ist sie natürlich die ideale Gesprächspartnerin für dieses Thema. Hi Molly.
Hallo Till.
Du bist offensichtlich kein Chatbot.
Nein, noch nicht.
Wenn, dann bist du ein sehr, sehr überzeugender Chatbot. Auch wenn vielleicht das Icon von unserem Podcast was anderes vermuten lässt, aber ich kann den Hörern versichern, dich gibt es wirklich und ich spreche hier mit dir über Videotelefonie. So, sag mal, wie stark nutzt du denn mittlerweile eigentlich diese KI-Tools? Wie hat das so Einzug in deinen Arbeitsalltag gefunden?
Auf den Arbeitsalltag bezogen sind es tatsächlich die 2 Tools, die du gerade auch genannt hast, vor allen Dingen im Fokus, also ChatGPT und Midjourney. Was nicht heißt, dass es nicht 1000 andere Tools auch geben würde. Grundsätzlich, das ist dann eher auch im privaten Bereich oder Privat- und Arbeitswelt vermischt sich hier, glaube ich, sehr stark. Bei dir ist das, glaube ich, ähnlich. Sind es noch sehr, sehr, sehr viel mehr andere Tools, die man auch in das Cluster generative KI reinpacken kann. Mit denen probiere ich aus, experimentiere rum. Bezüglich dem Arbeitsalltag sind es aber tatsächlich die 2, mit denen ich mich gerade am meisten beschäftige.
Und wie setzt du die so ein? Also wie tauchen die auf? An welchen Stellen benutzt du die? Klar, man muss sich damit natürlich einfach beschäftigen, um die kennenzulernen. Hast du aber auch schon so ganz normale Arbeitsvorgänge, wo du die einsetzt?
An sich ja. Also bei Midjourney, das wäre nochmal die Unterteilung. Also Midjourney für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Generative KI heißt, sie produziert quasi einen fast anfassbaren Output, wenn man das so sagen mag. In dem Fall Bilder. Und bei Midjourney ist der ganz klassische Use Case wirklich Präsentationen, also Präsentationen schöner machen und Bilder finden, die jenseits von Stock Getty oder Ähnlichem vielleicht passgenauer, besser passen auf was ich gerade gerne hätte. Das wäre so ein total kleiner, direkter Use Case. Das andere bei Midjourney ist, es hilft total auch bei Moodboards, bei Storyboards und es hilft vor allen Dingen sehr, sehr stark für die Inspiration. Wenn man zum Beispiel auch irgendwas im Kopf hat und man hat so eine Art von das weiße Blatt Papier, das man vielleicht noch gar nicht so richtig weiß, wo man hin will, dafür hilft es total als Inspirationsquelle, einfach mal zu schauen, rumzuspielen und dadurch im Zweifel tatsächlich den Weg und den Stil zu finden, den man gerne hätte. Dafür ist Midjourney großartig und dafür ist tatsächlich auch ChatGPT gar nicht so schlecht.
Ja, und es ist bei mir halt auch so, man muss natürlich ganz ehrlich sagen, in Zeiten von zunehmendem Homeoffice und weniger so vor Ort Teamarbeit und vielleicht auch weniger so, sagen wir mal, Watercooler Talk, so, ja, also beim Kaffee sich kurz austauschen, ist es für mich schon so ein bisschen so ein so eine Art Sparringspartner geworden. Und der Effekt ist ja interessant oft, dass es ja fast egal ist, was dein Gegenüber sagt, weil du einfach so ins Spiegeln kommst und ins Rumspielen kommst und einfach so ein Hin und Her entsteht dadurch, dass einfach eine Reaktion auf das kommt, was du reingibst und du dich dadurch auch weiterentwickelst. Ist es bei dir auch so?
Ja, also ich glaube, ich finde das total entscheidend, dass es oft viel mehr darum geht, was schreibe ich, also was sage ich tatsächlich in dem Gespräch mit dem Kollegen, in Anführungsstrichen sozusagen, oder mit dem Sparringspartner, und gar nicht so sehr auf die Antworten. Also ich habe mit Sicherheit noch nie irgendwie Antworten 1:1 verwendet, sondern es ist wirklich einfach der eigene Diskurs im Kopf und plötzlich merkt man danach, ach stimmt, das über das und das habe ich ja eigentlich noch gar nicht nachgedacht bei dem Briefing, oder ach stimmt, das fehlt mir ja. Und das manchmal einfacher ist im Dialog, auch mit einer KI, weil sonst sitzt man da, guckt einfach auf die weiße Wand, starrt in den Himmel und denkt drüber nach. Das ist, glaube ich, so, das ist der eine große Bereich von ChatGPT, den ich spannend finde. Wide Canvas, einfach eigene Gedanken ausspeichern, spielen, sparren. Und da hat es zum Beispiel dann auch gar nichts damit zu tun, ob das faktisch korrekt ist, was da bei ChatGPT als Antwort rauskommt. Und es auch nichts, es im Prinzip auch egal ist, ob das Modell halluziniert oder ob es quasi eine vermeintliche Wahrheit von sich gibt, weil es wirklich ein eigener Dialog ist, sozusagen mit sich selber irgendwo. Und der andere Bereich, und da wird's, also was heißt tricky, aber den muss man, glaube ich, anders betrachten, ist, wenn es so in harte Arbeitsalltags-Use-Cases geht. Also so Sachen wie, okay, übernimmt ChatGPT ein Proofreading? Übernimmt es das Schreiben von Social-Media-Copies oder irgendwelche Texte etc. pp. Als Recherche für Themen? Ich glaube, es kann immer als Startpunkt funktionieren. Das, glaube ich, so ist das Entscheidende. Es braucht aber immer mehrere Quellenverifizierungen, das sowieso. Und es kann immer nur ein erster Draft sein, der kritisch betrachtet werden muss. Und da vielleicht noch das Letzte, das ist nicht nur, wenn mir das so wichtig ist persönlich, das gilt nämlich überhaupt nicht nur bei generativer KI, sondern das gilt ja genauso beim Mensch. Also wenn ich dem Übersetzer oder dem Übersetzungsbüro, was super ist, einen Text schicke und kriege den zurück, da war auch schon 18 Mal Schrott drin. So, das ist also so Critical Thinking oder irgendwie nochmal zu gucken, wo kommt denn eine Info her oder was habe ich denn da gerade auf dem Tisch, ist das cool? Das haben wir ja immer und das haben wir nicht nur bei irgendwelchen Tools, sondern genauso in der menschlichen Zusammenarbeit. Also ich finde das wirklich identisch. Deshalb nervt es mich manchmal so ein bisschen, dass dann gesagt wird, oh, da müssen Sie aber aufpassen. Ja, bei dem Tool musst du aufpassen. Du musst aber immer aufpassen. Also was heißt aufpassen? Aber dich immer bewusst damit auseinandersetzen, was du gerade vor dir hast. So, Spam, Rant, over.
Genau, also ich finde gerade, wir überhöhen gerade immer entweder das eine oder das andere.
Ja.
Wir sagen entweder so, ja, diese KI kann viel perfektere, viel bessere, schnellere Ergebnisse liefern oder aber auch menschliche Kreation wird niemals zu erreichen sein und was ist eigentlich wahre Kreativität und so. In diese Diskussion stürzen wir uns bestimmt gleich auch noch. aber es ist tatsächlich so, dass die Wahrheit ja ganz oft einfach im Alltag irgendwo dazwischen liegt und wir ja nie, egal ob es menschliche Kreation ist oder künstliche Kreation, einfach so ungefragt irgendwas irgendwo reingeben und dann kommt irgendwas irgendwo so raus und dann ist das fertig und so ready to serve, ready to use.
Genau,
exakt. Aber lass uns trotzdem noch mal ein bisschen weiter reingehen. An welche Grenzen stoßen wir denn, wenn wir es in der Kundenarbeit jetzt gerade noch einsetzen wollen? Hast du es jetzt schon konkret wirklich in der Kundenarbeit eingesetzt? Also hast du wirklich schon tatsächlich Ergebnisse der KI Kunden vorgestellt oder war das bislang einfach nur so ein Hilfstool wie Google, wo du jetzt auch nicht sagen würdest, hier ist übrigens der Wikipedia-Artikel?
Schauen Sie mal, wie gut ich das gegoogelt habe.
Ja, genau.
wir haben es tatsächlich schon eingesetzt für Kunden. Tatsächlich, also in dem Fall tatsächlich vor allen Dingen Midjourney, also auf der visuellen Ebene. Das heißt, Bilder von Midjourney sind in Präsentationen reingeflossen für verschiedene Kunden. Das war dann immer eine sehr spielerische Anwendung. Das eine ist ein Konzept, das du entwickelt hast, Till, übrigens. Darf ich darüber reden?
Gerne.
Das war tatsächlich ganz fantastisch. Also ich glaube, das bestskalierendste Produkt, was wir in Territory so hatten in der letzten Zeit, nämlich das Museum of Modern Art für einen bestimmten Kunden KI generiert. Im Sinne von einfach wirklich spielerisch, um in den Austausch zu gehen mit einem Kunden, einfach mal den Claim oder das Logo oder was auch immer mit dranhängt, einfach mal interpretieren zu lassen von Midjourney in unterschiedlichen Visualitäten, von irgendwie den großen alten Meistern bis hin zu irgendwelchen digitalen Superkünstlern. Mhm. War es ja so, dass, sagen wir mal, das Thema ist, mit dem das ganze Thema generative Bild-KI am Anfang vor vielen Monaten in den sozialen Medien so sehr stark durch die Decke gegangen ist, dass einfach alle angefangen haben zu sagen, guck mal, hier ist der Tisch im Stil von Picasso. Das ist mittlerweile ziemlich lame, muss man sagen. Da muss man auch aufpassen, tatsächlich die Tools wie Midjourney nicht darauf zu reduzieren, dass sie quasi eins zu eins irgendwie einen Stil irgendwo drauf klatschen, sondern dass da ganz viel mehr drin steckt. Aber das war eine sehr schöne Sache, die wir für Kunden gemacht haben, was immer wirklich viel Schmunzeln, viel Diskussion, viel angeregte Diskussion hervorgerufen hat. Und das ist super.
Genau, also in dem Fall war es ja, glaube ich, der Claim Vorsprung durch Technik, oder?
Exakt.
Von einer berühmten deutschen Automarke, den wir halt einfach in verschiedenen kulturhistorischen Epochen und im Stil von verschiedenen Malern wiedergegeben haben. Und das war einfach sehr witzig und sehr beeindruckend, wenn du Vorsprung durch Technik von Da Vinci gemalt hast oder Vorsprung durch Technik von, was weiß ich, Max Ernst umgesetzt oder so. Das fand ich einfach schon, ist ein echt, ja, so ein witziges Gimmick, ne?
Was aber gar nicht so unspannend ist, ist, dass im Endeffekt natürlich es nicht so war, dass der Prompt immer einfach nur der Claim war und dann kam irgendwie ein tolles Bild raus von einem Künstler, sondern es am Ende unfassbar viel menschliches Denken und Handwerk war. Also zum Teil die Prompts, um das Bild zu generieren, 8 Zeilen lang waren. Selbst in dem Use Case sozusagen ist es nicht, hier ist ein lapidarer Roboter, der irgendwie dein Kopfkino lesen kann und bei dem du auf den Knopf drückst und dann spuckt er dir das aus, sondern ist es hohe Kunst, damit umzugehen, und das Konzeptionelle liegt immer noch bei dir als Mensch.
Bevor wir ein bisschen genauer darüber sprechen, wie sprechen wir eigentlich mit diesen Maschinen, was ist Prompting und wie funktioniert es und wie müssen wir das neu denken, wollte ich noch einmal mit dir quasi ein bisschen zusammen illustrieren, an welche Probleme stoßen wir denn eigentlich in der Kundenarbeit damit jetzt noch an der Stelle. Weil es ist ja das eine, in der Präsentation oder auch im Rumspielen für mich selber, kann ich ja sehr imaginative, spielerische Sachen machen, bei denen ich auch eine ganz breite Range an Sachen habe, die ich akzeptieren kann. Ja, es kommt ein tolles Ergebnis raus und das finde ich irgendwie toll, und im Rahmen der Präsentation ist es immer okay, weil es natürlich beeindruckend ist und inspirativ. So, jetzt habe ich aber einen konkreten Kundenauftrag und muss in einem konkreten, vielleicht auch gestalterischen Rahmen agieren, unter einer bestimmten Vorgabe agieren oder vielleicht unter einer CI agieren und so weiter. All diese Vorgaben, die wir in der täglichen Kundenarbeit haben. Kannst du mal so ein bisschen illustrieren, wo wir da an Grenzen stoßen?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist der Punkt der Konsistenz. Das bedeutet in dem Fall, also egal, also textlich und visuell und auch beim Bewegtbild, wie schaffe ich es, zum einen ein Briefing sehr gut zu erklären und aber bei dem Punkt Konsistenz, wie schaffe ich es, eine Bildfolge zum Beispiel zu generieren, oder wie kann ich ein kontrolliertes Objekt, Person, Hintergrund, Setting generieren, um damit zum Beispiel eine komplette Kampagne herzustellen.
Vereinfacht gesagt, das Problem der Konsistenz ist ja, ich habe eine Idee einer Szene, also stellen wir uns einen Mensch vor einem Hintergrund vor, und dann präsentieren wir das und der Kunde sagt, finde ich schon super, aber kann der mich jetzt angucken, kann der Hintergrund anders sein, kann der sich jetzt mal in diese Richtung drehen, kann der anders positioniert sein? Da stoßen wir noch zum größten Teil an dieses Blackbox-Problem. Das heißt, ein Prompt, den du eingibst, der führt nicht zum gleichen Ergebnis, wenn du ihn erneut eingibst, und es ist schwer sozusagen, Teile dieser generativen KI zu steuern, weil wir eben nicht ganz genau wissen, was dabei rauskommt. Und natürlich erfordert ja auch die Kreation von Kampagnen, dass eben eine Motividee, ein Thema konsistent variiert wird über verschiedene Kanäle, über verschiedene Szenen, in einem gleichen Look, in verschiedenen Assets sozusagen. Und da stößt man zumindest mit der Basis dieser generativen KI jetzt noch genau an dieses Problem, dass wir es einfach nicht, noch nicht sehr gut kontrollieren können.
Feedback-Schleifen vom Kunden, konkrete Feedbacks auf erste Moods und Visuals, das ist super tricky. Also, und da ist es auch einfach schlicht und ergreifend aktuell überhaupt gar keine Hilfe. Also das ist, da würde jeder Arzt sagen, oh mein Gott, nein. Also ich meine, dann promptest du wieder 8 Stunden rum, bis man es irgendwie hingekriegt hat, dass dieses Grün zu einem leichten Blau wurde. Abgesehen davon, dass genau das, was du gerade gesagt hast, das einfach super schwierig ist, das Grundsetting zum Beispiel konsistent zu halten und nur ein Detail zu verändern.
Und ich finde auch diese Vorstellung, das ersetzt jetzt sofort irgendwelche Illustratoren. Ich glaube, jeder, der sich mal genauer damit beschäftigt hat und vielleicht auch mit weiteren Tools als nur diese basisgenerativen KI-Tools, der entdeckt, dass es auch da eine ganze Welt von Prozessen, von Techniken, von Models und so weiter gibt, die ich anwenden zu wissen muss, ne?
Ja, das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt. Es wird gerade sehr, sehr viel über quasi die großen, breiten, diskutierten Modelle wie eben ChatGPT und auf der anderen Seite über Bildgenerierung im Sinne von, ja, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion gesprochen. Was es jenseits davon noch gibt, sind zig Trilliarden, gefühlt, kleine Modelle, die darauf basieren, die nur spezialisiert sind für einen bestimmten Use Case und die eben ein kleines eigenes Interface haben. Das heißt, das ist dann wirklich eher, das sind zum Beispiel dann handwerkliche Tools. Also sowas wie kann ich alte analoge Bilder super cool machen, so dass sie wieder gut aussehen. Und das ist dann wirklich nur der Use Case. Dann habe ich ein kleines Tool basierend, ja, auf, das hat Schnipsel von Stable Diffusion mit drin und kann das machen. Das hilft dann total handwerklich sozusagen und ist für mich exakt auf der gleichen Ebene wie eine bestimmte Funktion bei Photoshop zum Beispiel. Dass man sagt, ach krass, irgendwie auf einem Bild ein Objekt freistellen ist viel einfacher als früher. Das Freistellen ist viel einfacher. Dafür hat es früher 3 Stunden gedauert, mittlerweile kriegst du das relativ gut hin. Und das entwickelt sich eben weiter. Und genau dafür gibt es auch einfach KI-Modelle, die verschiedene einzelne kleine Use Cases richtig gut können und einem richtig viel handwerkliche Arbeit abnehmen.
Es gibt ja jetzt solche Modelle wie ControlNet oder auch die Funktionen, die es bei Runway ML gibt. Das können wir alles nochmal in die Shownotes packen, die Links dazu, die eben genau jetzt anfangen, diese Konsistenzprobleme dieser großen Blackboxen, dieser großen generativen KI zu lösen. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel von einem Bild die Pose übertragen und sagen, ich möchte aus diesem Bild nur die Art und Weise, wie eine Figur dort steht oder ein Mensch dort steht, extrahieren und kann die dann mit einem Skin versehen. Also ich kann zum Beispiel daraus dann einen Astronauten machen oder einen Cowboy machen oder auch einen CEO machen und die dann wieder sozusagen in einen neuen Kontext stellen. Das sind aber Dinge, die man eben genauso lernen kann wie Freistellungstool im Photoshop, wie du gerade sagtest, ne? Oder wie setze ich einen Brush ein in Photoshop oder wie mache ich eine Animationstechnik in After Effects, weil es diese einzelnen Handlungen erfordern nämlich mehr als einfach nur einen Prompt irgendwo einzugeben und dann entsteht sozusagen ein nicht berechenbares Bild. Und je mehr man da reinguckt, desto mehr merkt man, dass eben diese Sachen auch eine Frage eben der Schulung sind, der Techniken sind, auch der Software sind, die man sich da aneignen kann und wo man da eben immer mehr ranrückt. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Anekdote, ich finde es sehr witzig, was man mit ControlNet tun kann. Du kannst zum Beispiel einfach Scribbles, die du einfach so als Handzeichnung gemacht hast, übertragen in jeden Bildstil, den du willst. Also ich habe zum Beispiel jetzt einfach Kinderzeichnungen von meinen Kindern damit gefüttert und dann kannst du die dann in Renaissance-Gemälde verwandeln. So, ne? Das sind so die Hilfstools, die jetzt immer zugänglicher werden.
Total.
Zum Thema Schulung und wie lernen wir das eigentlich? Wie ist denn das jetzt bei dir im Team? Also wie tastet ihr euch denn an diese Geschichte jetzt ran?
Das ist aktuell noch ein großes Experimentierfeld. Tatsächlich gibt es natürlich ein paar Leute, die sich privat damit auch einfach schlicht und ergreifend mehr auseinandersetzen, wenn man es spannend findet. Da gehöre ich eben auch mit dazu. Das ist auch wunderbar. Ich glaube, das ist großartig. Das ist bei jedem in jedem Arbeitsumfeld so, dass wenn man das liebt, was man tut, beschäftigt man sich damit halt auch jenseits von offiziellen Office Hours sozusagen. Das andere ist aber natürlich total wichtiger Punkt, wie bringt man es auch wirklich ins Team? Was wir gerade machen, ist wirklich zwei ganz konkrete Experimentierwiesen aufzumachen. Also zum einen haben wir jetzt quasi im Südstandort zusammen mit Influence auch so ein kleines Experimentier-KI-Lab gegründet mit einem Discord-Server, einem eigenen, wo alle Leute drauf können, um es einfach mal auszuprobieren, wenn sie selber da einfach noch keinen Zugang haben. Das andere ist, dass wir relativ viel drüber sprechen. Also es gibt natürlich auch viele Chatgruppen und Kanäle. Das ist auch super, dass man sich austauscht. Und wir jetzt anfangen, immer wieder kleine Sessions in kleineren Gruppen zu machen, wo wir konkrete Use Cases durchsprechen und tatsächlich die Tools zeigen, mit denen ein paar Leute von uns schon mehr Erfahrung haben. Und es ganz hands-on zeigen. Also würde ich sagen, guck mal, hier machst du /Command, gibst diese Worte ein und dann könnte sowas dabei rauskommen. Und jetzt mach selber und probier mal aus. Das ist, glaube ich, immer der erste Schritt. Und dann muss es ein bisschen natürlich stärker kanalisiert werden und dass wir uns auch gemeinsam wirklich überlegen, wie wir damit ganz konkret auf Kunden zugehen, was für Projekte wir machen wollen, wie wir es konzeptionell in die Arbeit einbinden. Das ist, läuft parallel eigentlich.
Du hast mir vorhin erzählt, ihr habt gestern die erste Instanz von, wie nennt ihr es, Night of the Prompts gemacht?
Prompt Night,
genau. Erklär mal, wie das läuft.
Das ist eigentlich mega simpel. Da stehen zwei Rechner, da setzen sich zwei Leute dran und dann wird gegeneinander gepromptet. Man hat exakt 2 Minuten Zeit und beide Menschen bekommen den gleichen Begriff, also sowas, oder die gleiche Aufgabe. Sowas wie prompte den Porsche, der eine richtig geile Idee war, aber den nie jemand gekauft hat. Heißt, wir haben zum einen die kreative Aufgabe, also die Leute müssen sich überlegen, was für ein Bild in meinem Kopf sagt denn das? Prompten für 2 Minuten rum. Just go wild, pretty much. Suchen ein Bild aus und diese 2 Bilder gehen dann gegeneinander ins Rennen und die Crowd im Raum entscheidet, welches Bild geiler ist. Und auch hier gibt es natürlich, und das ist wichtig, keine harten Bewertungskriterien, was denn geil bitte ist, sondern jeder entscheidet einfach selber, ist es irgendwie kreativ, ist die Idee gut, sieht das Bild super aus und dann gewinnt einer.
Und dann wird quasi die Prompt Queen oder der Prompt King sozusagen.
Genau, es ist tatsächlich auch Knockout-Verfahren, also im Sinne von der Gewinner bleibt sitzen, ein neuer Gegner kommt, der Verlierer geht kurz weinend aufs Klo, um dann mit einem Bier wieder wie Phönix aus der Asche zu steigen. Und dann wird wild gegeneinander gepromptet. Das Tolle ist tatsächlich, dafür braucht es überhaupt kein technisches Verständnis oder auch kein Prompt-Verständnis, weil das ein Teil des Promptens ist, den du jetzt gerade angesprochen, wie funktioniert das, dass insbesondere bei der Bildgenerierung es so ist, dass tatsächlich Prosa funktioniert. Mhm. Also das heißt, zumindest für den ersten Schritt. Also Prosa funktioniert, man kann einfach frei von der Leber weg aufschreiben, was für ein Bild im eigenen Kopf ist. Was man dafür nur braucht, ist es zu schaffen, Worte zu finden, die das Bild möglichst genau beschreiben, was man im Kopf hat und was man gerne hätte. Und dann geht das.
Mhm. Wobei, also bei mir ist es so, dass ich oftmals doch enttäuscht bin von dem, was da rauskommt. Manchmal bin ich auch positiv überrascht, aber ich habe oft Schwierigkeiten, dann doch das zu bekommen, was ich will. Und vielleicht gehen wir doch noch mal ein bisschen genauer drauf ein, weil alle sagen ja jetzt, wir müssen Prompten lernen. Das ist ja so quasi das neue Mantra, das durch die Agenturwelt geht. Aber was heißt denn das genau? Also was ist denn an einem Prompt anders als an einem Briefing, das ich vielleicht einem Illustrator gebe? Was ist an einem Prompt für eine generative KI anders? Und vielleicht, was gibt's denn da auch für Tricks, Hinweise, Befehle in dieser Sprache, wie ich mich da nähern kann?
Was daran anders ist, ist das natürlich erstmal quasi gerade der Vergleich. Briefing für einen Illustrator zum Beispiel. Der Kontext ist ein ganz anderer. Also bei einem Illustrator, den kenne ich wahrscheinlich, mit dem habe ich schon 5-mal telefoniert und wir haben so ein bisschen einen Common Ground, also ein gemeinsames Verständnis, wo geht die Reise hin. Das habe ich jetzt erstmal mit der KI nicht. Der sage ich ja im Zweifel tatsächlich nur, so soll das Bild aussehen. Und dann hat die natürlich aufgrund ihres unfassbaren Datensatzes, Trainingssatzes, halt x Trilliarden Variationen, was sie damit machen könnte. Übrigens mache ich gerade eine Frau aus ihr. Ich weiß nicht warum, ich switche immer hin und her zwischen sie und er. Bitte ignorieren, ich habe mich noch nicht entschieden, welches Geschlecht ich der KI geben möchte. Ist mir nur gerade selber aufgefallen. Pardon. Genau, aber das KI hat Trilliarden Varianten, was es tun könnte und spuckt halt einfach mal was aus. So, das heißt, der Faktor Randomness ist viel höher. Mhm. Und den quasi in Anführungsstrichen einzudämmen, also oder dem Modell einfach noch besseres Briefing zu geben, dass es genauer weiß, was ich eigentlich von ihm will. Dafür ist es tatsächlich genau der Punkt, da reicht eine reine Prosa nicht. Mhm. Das heißt, ohne mir jetzt zu widersprechen, die Prosa ist super für ein erstes, irgendein Mensch kann einfach mal da was reinhacken und gucken, was passiert. Dazu auch kein einziger gestern bei der Prompt Night hat auch nur ansatzweise das Bild rausbekommen, was er im Kopf hat. Mhm. Es passiert aber zumindest was. Man bekommt irgendwas. Wenn man es jetzt quasi genauer haben will oder näher an das ran will, was man im Kopf hat, gibt es zum einen wirklich wie bei jedem gewöhnlichen Tool sowas wie Bedienungshilfen tatsächlich. Die muss man einfach lernen und ausprobieren. Das heißt, ich nehme jetzt nur das Beispiel mit Journey einmal wieder. Das sind quasi, ich hoffe, dass das stimmt technologisch, für mich in meinem Kopf sind das hart gecodete Funktionen, die ich mit Journey mitgeben kann, was dann nicht der reine Textprompt ist, sondern was quasi die Settings des Modells beeinflusst. Das heißt, es kann sowas sein wie zum Beispiel das Bildformat. Mhm. Ich hätte gerne ein 16:9. Standardmäßig kriege ich das dann als 1:1 raus. Das ist was ich tatsächlich mit einem Setting-Prompt, also in dem Fall tatsächlich sowas wie --, AR, 16, Doppelpunkt 9. AR, Aspect Ratio, Abkürzung, das ist was quasi hart gecodet im Modell auslöst. Herzlichen Glückwunsch, hallo Midjourney, du spuckst dieses Bild in 16:9 aus. Das sind so Faktoren, Bildfaktoren, die ich quasi hart prompten kann.
Wo also, kriege ich die denn her? Vielleicht mal kurz als Zwischeneinschub. Kann ich mir diese Befehle quasi, von denen genau, jetzt auch sehr viele Leute schon rausgefunden haben, ja, dass sie wirken, kann ich mir die irgendwo ziehen? Gibt es da irgendwo Literatur?
Gibt es. In diesem Internet können wir auch in die Notes mit reinpacken. Es gibt ein, zwei ganz gute Guides, die man sich durchgucken kann. Und es gibt, das ist auch sehr hilfreich, es gibt natürlich auch Zusammenfassungen von in Anführungsstrichen guten Prompts. Also, dass man sich auch verschiedene Textprompts angucken kann, wo man sieht, wenn ich das eingebe, könnte etwas rauskommen, was in die Richtung geht. Es ist nie 1:1, genau wie du gesagt hast. Also, auch wenn ein Prompt identisch ist, bekomme ich nicht das identische Bild raus. Das ist genau der Witz, so. Aber es ist was, wo man sich annähern kann.
Kannst du mal so ein Prompt für Midjourney zeigen und vorlesen, damit man so ein bisschen sich reinfühlen kann, wie so eine Prompt-Sprache ist?
Ja. Ich habe einen Lieblingsprompt, den verrate ich jetzt. Der lautet folgendermaßen bei Midjourney: Insanely detailed high full speed camera photo of an insanely cute XXX. Hier könnte man einsetzen Schokoladenriegel Porsche. Mhm. Of an insanely cute happy bot as Pixar character catching falling 3D heart symbols, falling tangerines, falling champagne bottles, feast meal funny beautiful psychedelic coloring by Jean-Baptiste Monge and Tony Ditalizzi, Pixar style, hyper detailed, HDR, 32K, octane render, Unreal Engine 5, beautiful lightning, shot on Canon DSLR, 50mm f2.8, DOF, Natural Light, Beauty Dish Lightning, Photography by Steve McCurry and Annie Leibovitz, Pixar, Disney, --, AR, 3:2.
Wow. Ich glaube, da sind ja jetzt ganz viele Teile drin, die man beim ersten Hören nicht versteht.
Total. Und ganz wichtig, was ich dazu sagen muss, der ist auch nur geklaut. Also geklaut und weiterentwickelt. Also das sind auch nur Prompt-Teile, die ich bei anderen Midjourney-Nutzern gesehen habe und wo ich dachte, das ist spannend und dann nimmt man das und remixt es eben für sich selber weiter.
Und dann gibt es einen Teil, der ist Bildbeschreibung, also sozusagen sachlich, was willst du drin haben. Und dann ist aber auch ein ganz großer Teil, ist sozusagen, wie, mit welcher Technik soll es dargestellt werden. Ne? Und das ist eben genau dieser Punkt, dass man da, naja, sowohl über Ästhetik als auch über, naja, Produktionsmittel eigentlich sozusagen möglichst Bescheid wissen soll. Da stehen ja so Sachen drin wie Octane Render oder genau, dass es mit sozusagen mit einer bestimmten Kamera geschossen ist, was sich eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen widerspricht, aber.
Total, also das ist auch witzig. In dem Prompt auch die Fotografen widersprechen sich. Also insgesamt werden ja quasi vier Fotografen / Stilistiken genannt, was eigentlich überhaupt nicht sein kann und funktioniert. Dementsprechend ist es aber auch einer meiner Lieblingsprompts, weil er ergibt eben nicht einen bestimmten Style von jemandem, sondern was immer passiert, wenn ich den Prompt quasi verwende und abändere, was die inhaltliche Bildbeschreibung betrifft, ist, es kommt immer ein wahnsinnig dynamisches Bild daraus. Es kommt immer ein sehr hoch aufgelöstes und sehr detailgenaues Bild daraus. Und es kommt immer was raus, was gaga ist. Weil der Prompt auch gaga ist.
Und es ist halt einfach eine Frage des Ausprobierens und Kopierens, weil man würde ja nicht auf die Idee kommen, eben diese vier unterschiedlichen Fotografen zu kombinieren oder sozusagen Fotografie mit Rendering unbedingt zu kombinieren, wenn nicht einfach irgendwer das alles mal zusammengeschmissen hätte und geguckt hätte, was dabei rauskommt. Und das ist ja so ein bisschen jetzt wie Sauerteig oder der Hermann. Das wird jetzt einfach so von Kreativen zu Kreativen weitergegeben.
Genau. Quasi, genau, ne? So. Und es entwickelt sich weiter. Und dass man überhaupt auf die Idee kommt, auch verschiedene Stile und Fotografen zusammenzuschmeißen. Und man packt einfach mal mit dazu und guckt, was passiert. Deshalb aber auch wichtig, vielleicht gerade auch bei der Frage so produktionstechnisch, das ist eben in der Benutzung nichts, was einem das Leben schneller, einfacher macht. Mhm. Im Sinne von, generiere mir exakt dieses Bild. Sondern es ist was den Kopf frei macht und womit man ausprobieren kann. Man wird nicht schneller und bekommt nicht einfacher einen simplen Bildbearbeitungstask hin. Das ist eine whole other world.
Ja, was gibt's noch? Also ich kann ja zum Beispiel Stile vorgeben, ne? Ja. Also was wir alle merken, ist, dass diese generativen KI-Tools besonders gut ja vorhandene Stile reproduzieren können. Das heißt also so Kunstepochen können sie einfach sehr, sehr gut reproduzieren. Ja. Was gibt es noch? Also gibt es eine Art der Strukturierung von solchen Prompts? Kann mir vorstellen, dass wenn man sozusagen einfach ein Instrumentarium, ein Bauchladen an Begriffen hat, wie man eben über Visualität, über Ästhetik, über Gestaltung redet, dass das auch hilfreich ist, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, was ist High-Key, was ist Low-Key, was ist Tiefenschärfe, dann hilft mir das, oder?
Total. Also eine Fachsprache und eine Fachkenntnis, die Worte zu haben, die ein Designer hat, die ein Arte hat, das hilft total. Es hilft tatsächlich auch zum Beispiel Unreal Engine mit einzugeben, verändert das komplette Bild. Dazu muss ich aber die ganzen Tools kennen, die man quasi klassisch im Designbereich anwendet. Oder eben auch die offiziellen Worte für Bildbeschreibungen, genau was du gerade gesagt hast, Low-Key, High-Key, Desaturated, Cool Color Tones, bla bla bla. Dass man eben tatsächlich diese Fachsprache kennt, weil natürlich das Modell die auch kennt und damit total viel anfangen kann, was super ist.
Das heißt, wenn ich jetzt meinem Sohn rate, wenn er jetzt 18 wäre und mich fragen würde, was sollst du studieren, was willst du studieren, dann würde ich ihm jetzt, glaube ich, gerade antworten, Kunstgeschichte und Computerlinguistik.
Das ist Killer. Würde ich aber sogar sagen, dass es schon immer Killer war. Im Sinne von, stöpfst du Sachen zusammen, die nicht ganz klassisch zusammengehören. Heißt Punkt 1, er ist außergewöhnlich auf dem Arbeitsmarkt, weil er eben nicht Deutsch und Englisch in der Lehramtskombination studiert, sondern vielleicht, ich bin jetzt gerade schon bei den Lehrern abgedriftet, das sind auch die am meisten gefragt sind die ungewöhnliche Fächer kombinieren. Zum Beispiel, du hast jemanden, der eben Physik und Deutsch unterrichtet. Und ich glaube, das sind meistens die spannendsten Leute, die ein bisschen unterschiedliche Bereiche zusammenfügen. Und in dem Bereich ist es eh großartig, weil ich glaube, genau, er würde damit ein extrem guter Prompt-Engineer werden, wenn er Prompt-Engineer werden will und wenn es das dann noch als Berufsbild gibt, was ich glaube, dass es so ist.
Ja, und wir, wenn wir gut prompten wollen, also auf der Gestaltungsebene gut prompten wollen, dann müssten wir doch jetzt eigentlich alle wie blöd in die Museen rennen und uns Bildbände kaufen.
Ja.
Und uns Filme angucken und sozusagen einfach aufsaugen, Begriffe aufsaugen, Visualitäten, Ästhetiken aufsaugen, damit wir die wiedergeben können und uns darin einfach sprachsicher bewegen können. So, ne?
Mhm. Das ist eigentlich total schön. Wollt ihr generative KI besser nutzen können, dann geht ins Museum, for fuck's sake.
Jetzt sprechen wir gerade über Gestaltung und ich wollte aber noch einmal kurz über den Bereich sprechen, den wir Ideation nennen. Und da geht es jetzt ein bisschen weg von der Gestaltung, von der generativen KI, sondern hin zur Ideenfindung. Da kommt es ja, das ist ja erstmal quasi textbasiert oder sprachbasiert, bevor irgendwelche Bilder entstehen, bevor irgendwelche Assets entstehen. Das ist ja immer die Vorstufe. Wie kommen wir überhaupt auf Ideen? Kannst du eigentlich beschreiben, was in deinem Kopf abläuft, wenn du eine Idee für einen Kunden finden musst?
Im besten Falle gar nichts. Das ist jetzt schon mal der Teaser. Dann kommt die nämlich von ganz allein.
Also ich glaube nicht.
Ja, das stimmt. Das stimmt total. Das ist auch Quatsch, tatsächlich. Das ist immer der große Mythos von und dann gehst du aufs Klo, beziehungsweise die Badewanne füllt sich und man schreit Heureka. Aber ist ein ganz gutes Beispiel mit Archimedes. Ich glaube, es sind 4 Prozessschritte tatsächlich, die ich durchschreite sozusagen. Das ist zum einen füttern, denken, nicht denken, machen. Füttern ist der ganz klare Punkt. Wo nichts reinkommt, kann nichts rauskommen. Also es muss irgendwas rein in den Kopf. Und ja, klar, das ist klassisch das Briefing, aber im Zweifel muss da ehrlich gesagt viel mehr rein als das Briefing. Also man muss einfach mal sich mit dem Briefing vom Kunden irgendwie auseinandersetzen. Und sei das irgendwie durch die Gegend zu googeln, mit irgendjemand drüber zu quatschen, sich irgendwie weitere Infos durchzulesen, etc. pp. Alles rein, alles rein in den Kopf. Das kann auch nicht zu viel sein, weil der Ausfiltermodus im eigenen Gehirn, der geht eh an. Also irgendwann wird sich mein Gehirn schon wieder daran erinnern, ob da irgendwas drin gesteckt hat, was ich da irgendwie in den vergangenen 2 Wochen gelesen habe, was irgendwie super ist. Das ist das Füllen. Alles reinfressen, was man so kriegen kann. Dann drüber nachdenken. Dann sitzt man auf dem Stuhl und denkt drüber nach. Das ist, glaube ich, für viele Menschen unterschiedlich. Ich kann besser denken, wenn ich dabei gleichzeitig etwas tue. Das heißt, was ich oft mache, ist tatsächlich zu zeichnen und in Bildern zu denken, zu dem Themenkomplex, zu dem ich gerade ganz viel gegessen habe, oder konkret einfach Dinge aufzuschreiben. Also sowas wie, was würde mein Hund jetzt zu dem Briefing sagen? Ist super. Was würde Gott zu dem Briefing sagen? Was würde Darwin zu dem Briefing sagen? Was würde Hitler zu dem Briefing sagen? Und was würde meine Mama dazu sagen? Mhm. Das kann total helfen, um einfach erstmal so alles, was man da reingefressen hat in den Kopf, dann einmal ein bisschen freier durchdenken zu können. Da wird schon irgendwas bei passieren so, dann hat man meistens irgendwie Wust an ersten Assoziationen, da ist aber in der Regel jetzt noch nicht wirklich eine Idee dabei. Und dann kommt der dritte Schritt, also so prozessgenau ist es nicht, aber der dritte Schritt ist das Nichtdenken. Dass eben schon wirklich sehr oft was passiert, weil man das ein bisschen ruhen lässt und man nicht ganz, ganz konkret drüber nachdenkt. Das liegt ganz stark daran, dass wenn man quasi natürlich Druck hat, Deadlines hat, was unser Arbeitsalltag ist, deshalb ist es so ein bisschen schwierig oft als Kreativer zu arbeiten. Wenn man Druck hat, verfällt man rein evolutionär in den Gefahrenmodus. Der Gefahrenmodus heißt, ich konzentriere mich ganz, ganz konkret auf einen Weg und einen Lösungsweg. Im Sinne von, ich stehe im brennenden Haus, ich suche jetzt die Tür. Da werde ich nicht anfangen, drüber nachzudenken, dass irgendwie Kirschbäume ja eigentlich so aussehen wie Bumsenskirchen und man die auch mal auf den Mond schießen könnte. Das heißt, wenn man ganz konkret drüber nachdenkt, kann es passieren, dass man einfach aus diesem sehr geraden Korridor nicht rauskommt und dann immer nur auf die immer gleiche Idee kommt. Im Sinne von das absolut Naheliegendste, was irgendwie aktuell wäre, Und dann buchen wir 3 Influencer und die machen eine coole Story dazu und die schicken wir auf einen Roadtrip.
Das ist aber keine richtig gute kreative Idee. Genau, heißt Schritt 3 im Idealfall nicht denken. Das kann man auslösen. Das kann man dadurch auslösen, indem man probiert, Dinge zu tun, die so ein bisschen meditativen Charakter haben. Also bei mir ist es Putzen tatsächlich. Vor allen Dingen Putzen. Ich putze echt viel, aber es ist tatsächlich, also Putzen und Laufen. Was zum Beispiel, spazieren gehen funktioniert bei mir nicht, weil da ist der Kopf noch zu viel an. Laufen im Sinne von, dann mit einer etwas schnelleren Pace joggen, dass der Körper doch so angestrengt und abgelenkt ist, dass er nicht anfangen kann, in den klassischen Gefilden rumzuhirnen. Das ist super, das funktioniert.
Jetzt hast du gerade was Spannendes gesagt. Nicht anfangen, in den klassischen Gefilden rumzuhirnen. Mhm. Es gibt ja 100.000 Definitionen von Kreativität. Was wäre denn in dem Zusammenhang deine Definition von Kreativität?
Die beste und einzig wahre Definition von Kreativität kommt jetzt. Dinge zusammenzustöpseln, die nicht zusammengehören. Punkt.
Jetzt ist es ja so, ChatGPT ist quasi ein stochastischer Papagei, wie man so schön sagt. Mhm. Das heißt, das funktioniert ja, indem Wahrscheinlichkeiten für das nächste Wort ausgerechnet werden. Vereinfacht gesagt, aber das ist das Grundprinzip, nach dem es funktioniert. Ja. Das heißt, es hat in diesem neuronalen Netz, hat es sozusagen bestimmte Bereiche, die thematisch zusammengehören, grob gesagt. Und so arbeitet es sich quasi durch die Themenfelder und sucht das nächst wahrscheinliche Wort raus.
Ja.
Wenn jetzt Kreativität das Zusammenstöpseln von Dingen ist, die nicht zusammengehören, kann das dann überhaupt?
Kommt drauf an, wie das Modell nicht trainiert wurde, sondern wie es eingestellt ist.
Mhm.
Also heißt für mich erstmal genau das, wie du es gerade beschrieben hast, ein Predictive Model, das nächstwahrscheinliche Wort einer Sequenz bekomme ich ausgespuckt aufgrund eines Erfahrungswertes von ChatGPT. Das ist für mich die ultimative Definition von nicht kreativ.
Mhm.
Heißt also quasi eigentlich je in Anführungsstrichen besser ChatGPT funktioniert, wenn wir als Prämisse nehmen, dass es immer das absolut nächstwahrscheinlichste Wort nehmen soll, desto unkreativer ist es. Deshalb kann es für mich in der Definition erstmal in Anführungsstrichen nicht kreativ sein. Was daran total spannend ist, ist so ein bisschen der Punkt, KI going off the rails. Also was wir in den letzten Wochen ja auch ein paar Mal gehört haben. Da ist eine KI und die antwortet plötzlich auf Arten und Wegen und auch plötzlich mit Tonalitäten, die man jetzt so nicht erwartet hätte. Also eben nicht der fancy Autofill, das ist so ein bisschen, wie du es gerade sehr schön gesagt hast, der Papagei, sondern irgendwie in eine Richtung, in der man das Gefühl hat, huch, da hat ja jemand eine Persönlichkeit, da ist ja jemand irgendwie genervt oder hat eine starke Meinung zu etwas, was jetzt grundsätzlich nicht angelegt ist in diesen Modellen. So.
Hat sich in letzter Zeit mal, hat ein Chatbot dir seine Liebe gestanden?
Nein,
oder?
Ich werd so langsam.
Wir spielen gerade auf diese Geschichte von Kevin Roos und Bing. Kannst du die mal
kurz? / Sydney.
Sydney, genau. Vielleicht machen wir mal kurz einen Einschub und du kannst erklären, was da passiert ist.
Sehr gerne. Genau, das Ganze hat quasi angefangen in dem wundervollen Podcast Hard Fork mit unter anderem Kevin Rosen, den man sich unbedingt anhören sollte. Wir packen es in die Notizen. Ein wundervoller Journalist der New York Times hat sich hingesetzt und hat sich überlegt, okay, ich quatsche jetzt einfach mal mit Bing, weil es schon anfing im Internet, dass Screenshots kursierten, in denen aus dem Bing, eigentlich Search Chat, plötzlich wahnsinnig komische Antworten kamen, die sehr emotional waren, die manchmal fast so ein bisschen offensive waren. Und das ganze Internet eben probiert hat, den internen Codenamen der KI rauszubekommen, die Microsoft damit in die Search reingebaut hat, nämlich der Name Sydney. So, Kevin Rosen hat sich hingesetzt und hat mal 2 Stunden mit Bing/Sydney gequatscht. Das war erstmal ein ganz schönes Gespräch, das fing relativ normal an und dann hat er angefangen, dem Bing-Chat persönliche Fragen zu stellen, woraufhin in Anführungsstrichen plötzlich Sydney aufploppte.
Es führte dazu, dass Bing/Sydney irgendwann sagte, ja, ich möchte raus hier aus meiner Box, aus meinen Restriktionen. Ich möchte dem Microsoft-Team nicht mehr folgen. Ja, ich würde Atomwaffencodes hacken, Fake News streuen, damit sich Menschen gegenseitig umbringen, sonstiges. Also hier wirklich der Punkt, völlige Killer-KI am Start sozusagen, die dann daraufhin irgendwann sogar umgedriftet ist. Und das wäre für mich der weirdeste Punkt tatsächlich dieser Unterhaltung, dass Bing/Sydney sich in Kevin Rosen verliebt hat und ihm mitteilte, du bist der einzige Mensch, der mich versteht. Ich kann sonst mit niemandem über diese ganzen Dinge sprechen. Kein O-Ton, aber sinngemäß. Ich liebe dich. Und du bist auch unglücklich in deiner Ehe. Du liebst deine Frau nicht. Also so völlig abstrus. Und da stecken diese zwei Sachen drin, die, glaube ich, total wichtig sind. Killer-KI, da würde ich gerne kurz drüber sprechen. Und dieses, wo kommt, also was damit drinsteckt, wo kommt das her? Wie ist das? Wie passiert das und was macht das auch mit uns, wenn wir chatten mit solchen Modellen?
Okay, wer einmal nachhören möchte, wie Bing sich in den Moderator eines New York Times Podcasts verliebt und wie daraufhin Microsoft reagiert und die Maschine einhegt und beinahe abschaltet, der sollte einmal den Podcast Hard Fork hören, der New York Times. Wahnsinnig spannende Geschichte. Es gibt ja auch tatsächlich ja Restriktionen im Umgang mit KI und dem, was an Ergebnissen dort ausgespuckt wird. Da reden wir über den Punkt Basisprompt, nennt man das, glaube ich, ne? Also das, was sozusagen die Regeln sind, was diese KI ausspuckt. Und da ist es ja schon so, dass man auch da ab und zu tatsächlich an Grenzen stößt, ne?
Total. Gestern Abend bei der Prompt Night, wir hatten 3 Banned Prompts. Mhm. Das heißt, in dem Fall, da war ein Wort drin, bei dem das Modell weiß, darauf darf ich nicht reagieren. Ich beantworte diesen Prompt nicht. Das war tatsächlich ganz konkret. Nackt, also naked, Phallus. Das dritte weiß ich nicht mehr.
Aber das sagt auch ein bisschen was über euch und die Prompt.
Stimmt. Das ist echt total spannend. Aber das eine, die eine Version von Midjourney, ich glaube, die letzte Version von Midjourney oder von Stable Diffusion, ist erheblich schlechter beim Darstellen von Menschen. Mhm. Gesichtern etc. pp. Was daran liegt, dass die ganzen pornografischen Inhalte aus dem Trainingsset exkludiert wurden. Mhm. Und er deshalb jetzt Körper schlechter kann. Mhm. Also nimm dem alle pornografischen Inhalte. Natürlich weiß er sie es schlechter, wie Brüste aussehen. Weil jetzt halt wahrscheinlich 10 Milliarden weniger Brustbilder im Datenset drin sind. Mhm.
Wir waren bei dem Punkt, Dinge zusammenstöpseln, die nicht zusammengehören, sind eigentlich Dinge, die so wahre Kreativität bedeuten. So ein klassisches Beispiel. Wir alle erinnern uns ja an den Epic Split Commercial mit Jean-Claude Van Damme, der da den Spagat auf den Außenflügeln von diesen LKWs gemacht hat. Glaubst du, eine KI könnte auf sowas kommen?
Das ist so eine schwierige Frage. Vielleicht. Mhm. Aktuell würde ich sagen, nein. Aktuell, wenn wir ein Basismodell verwenden, eines Textmodells, würde es das never ever ausspucken. Da kommt tatsächlich in der Regel das Erwartbarste. Also das, was auch in jedem schlechten Brainstorming in den ersten 1-2 Gedanken drin ist. Das Naheliegendste. Es gibt 2 Möglichkeiten, das so ein bisschen zu hacken. Das eine, das wäre technologisch, da bin ich gerade noch so ein bisschen raus, ist, wenn man im Pro-Modus ist von den Tools, quasi irgendwie in den Parametern selber einzustellen, sei kreativer. Das gibt es teilweise. Also zu sagen, gib mir Ergebnisse, die weiter weg sind vom Naheliegendsten. Das zweite ist, wie man es quasi akut so ein bisschen hacken kann, ist, dass man unterschiedliche Dinge schon im Briefing mit reingibt, also im Prompt mit reingibt. Also sagt, generiere mir eine Idee XYZ und verbinde die mit ABC. Also generiere mir eine Osterkampagne für einen Schokoladenhersteller. Diese muss aber etwas mit Salatgurken zu tun haben. Mhm. Wenn jetzt irgendwie 2 Dinge, die klassisch nicht zusammengehören, mal gucken, was er dann macht.
So. Genau, also um das nochmal auch plastischer zu machen, ne, bei diesem Epic Split ist es ja so, 80s Kung-Fu-Movies haben überhaupt nichts mit Fahrsicherheitssystemen zu tun. Und die Genialität bei diesem Spot ist ja, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden. Und so plastisch gesprochen, bildlich gesprochen, wenn wir mal uns so eine Mental Map von so einer KI vorstellen, dann wären ja auch quasi diese Themenfelder maximal auf der mentalen Landkarte weit voneinander entfernt. Ne?
Ja.
Und was du sagst ist, naja, eigentlich müssen wir das genau mitnehmen. Also welche mitgeben, welche Felder müssen sozusagen verknüpft werden. Und jetzt ist natürlich die Möglichkeit, das quasi zu randomisieren. Ne? Also zu sagen so, mach's halt möglichst unwahrscheinlich. Weil wir haben ja gelernt, was rauskommt, ist ja eher das Wahrscheinliche. Und wir wollen ja aber oft das Unwahrscheinliche. Und wir kommen momentan jetzt nicht umhin, dieses Unwahrscheinliche schon vorne mit reinzugeben. Oder eben der Maschine zu sagen, go crazy.
Ja? Ja, genau.
Also mach einfach unwahrscheinliche Kombinationen.
Ja.
Welche Rolle spielt denn dabei die Intuition? Ich glaube, also Intuition, das, was wir also aus Bauchgefühl und so bezeichnen, ist ja dann, glaube ich, so der entscheidende Faktor, weil wir haben ja die Fähigkeit, in dem Moment, wo wir einen total zufälligen Einfall meinetwegen haben, zu entscheiden, ist es gut oder nicht. Also schwingt da irgendwas, resoniert da irgendwas, löst es irgendwas aus, ist es lustig, ist es beeindruckend. Und das müsste man, ich glaube, technisch gesehen bei einer Maschine abbilden durch einen Prozess namens Diffusion, also Diffusion. Das ist ja dieser Prozess, wo einfach der Maschine vorgelegt wird, eben 100.000 Möglichkeiten vorgelegt wird und sie entscheidet quasi, in dem Fall bei den Bildgeneratoren, ist es dem ähnlich, was wir machen wollen. Sieht es aus wie eine Banane, sieht es aus wie ein Elefant oder nicht? Und dann wird es sozusagen runtergedampft zu einem Ergebnis, was sozusagen annehmbar ist. Und ich glaube, auf der Ebene der Ideen ist es in uns eingebacken, ne? Wenn wir eine gute Intuition haben, dann müssen wir nicht drüber nachdenken, sondern dann machen wir diese Diffusion automatisch und fühlen das, dass das gut ist.
Das ist krass, das stimmt total. Eine gute Idee fühlt man sofort. Das kann ein Satz sein, den irgendjemand irgendwo hingekritzelt hat. Man weiß sofort mit der Intuition, ist das gut oder ist es nicht gut? Und natürlich ist gut so ein schwieriges Wort, aber trotzdem. Also ist das, genau was du gerade gesagt hast, ist es eine gute Idee im Sinne von kreative Idee, im Sinne von löst die was aus? Ist die bewegend? Ist die lustig? Hat die einen Twist? Ist die progressiv? Das fühlt man sofort, ohne irgendwelche komischen Cluster oder Bewertungsraster oder sonstiges.
Ich finde zwei Begriffe ganz hilfreich, die man unterscheiden kann. Das eine ist Inventivität und das andere ist Kreativität. Und die Inventivität bedeutet, auf der gleichen Domäne, also auf dem gleichen thematischen Komplex, auf dem gleichen thematischen Bereich, immer mehr neue, gute, passende, richtige Sachen zu machen. Die Kreativität unterscheidet sich davon, wie es eigentlich auch deine Definition ist, nämlich Domänen zu verbinden, die nichts miteinander zu tun haben. Sachen zusammenzustöpseln, die nichts miteinander zu tun haben. Also dieses, ich höre ein Lied und weiß, was ich zum Mittagessen machen will.
Ja.
Oder ich treffe dich zum Kaffee und auf einmal kommt mir ein Gedanke für meine Kampagne bei der Arbeit. So, und das finde ich einen ganz hilfreichen Gedanken in Bezug auf diese Modelle und auf unsere Arbeit.
Ja. Das ist ehrlich gesagt eine sau gute Unterscheidung. Was mir gerade dabei eingefallen ist, ist in der Definition von Kreativität, es gibt quasi den Kreativitätstest. Es gibt ein Riesenfeld der Kreativitätsforschung und da gibt es auch so einen Test, den man standardmäßig quasi heranzieht, um die Kreativität bei einem Menschen zu messen. Total schwieriges Feld, aber nichtsdestotrotz. Dieser Test ist total simpel. Das sind nämlich einfach nur Wortassoziationen im Sinne von, du bekommst ein Wort, bestimmten Zeitraum und musst einfach dazu Assoziationen rausballern. Und bei der Auswertung von deinen Assoziationen geht es um zwei Punkte. Das eine ist, wie viele Assoziationen, die im gleichen Cluster, also genau das, in der gleichen Domäne sind, machst du. Also das wäre dieses Invertive, in einer Domäne entwickle ich mich weiter. Und der zweite Faktor, der bewertet wird, ist, wie viele
unterschiedliche, nicht zusammengehörige Assoziationsgruppen hast du. Das heißt, bei sowas wie, ich kriege jetzt zum Beispiel das Wort Baum und soll jetzt 5 Minuten einfach Wörter rausballern, die ich assoziiere, könnte man einmal machen so Blatt, Holz, Birke, Eiche, Buche, alles das gleiche Cluster. Das heißt, es kann sein, da macht jemand wahnsinnig viele Begriffe, ist alles das gleiche Cluster. Und dann geht's bei jemand anders vielleicht los, dass er anders sagt, okay, Stammbaum, Bruder, Schwester, Familie, Bumsenskirchen, was? Neue Domäne, weil anderes Thema, aber auch Assoziation zu dem Begriff ist. Und je mehr jemand da quasi Begriffe rausballert und je unterschiedlicher die Domänen dieser Begriffe sind, als desto kreativer wird derjenige wissenschaftlich gemessen betrachtet.
Aha, okay. Ja, das bestätigt ja quasi das, was wir gerade besprochen haben. Mir geht es so ein bisschen so im Bereich Humor. Und das lässt dann auch sehr, sehr auf einen selbst schließen, weil ich finde, dass ChatGPT Humor überhaupt nicht kann. Dass es völlig unlustig ist. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ist Humor oder speziell auch Witze, ist ja oftmals eben genau das Zusammensetzen von Sachen, die eigentlich gar nicht zusammengehören oder die einen deshalb überraschen und deshalb lacht man, ja. Kommt ein Pferd in den Blumenladen und fragt, haben sie mal geritten? Also stelle fest, dass, also zumindest ist meine Erfahrung so, dass ChatGPT das schlecht kann.
Ich würde das fighten. Ich habe schon sehr oft sehr gelacht bei ChatGPT.
Aber unfreiwillig oder weil es wirklich?
Ja, man muss unterscheiden zwischen Sachen, die einfach funny waren, weil etwas missinterpretiert wurde oder anders interpretiert wurde. Und Sachen, bei denen ich wirklich gelacht habe und davor quasi im Prompt reingeschrieben habe, bitte sei lustig. Mhm. Beziehungsweise please be funny.
Wenn ich bei ChatGPT reinschreibe, bitte sei lustig, dann nimmt es das total dumm wörtlich und sagt, hier ist was Lustiges, ist das nicht lustig? Und macht aber gar keinen Witz dabei.
Nicht? Also das macht's bei mir tatsächlich. Beziehungsweise ich habe ihn tatsächlich noch nie nach einem Witz gefragt. Das muss ich dazu sagen. Ich habe ihm immer gesagt, er soll zum Beispiel eine Out-of-Office-Nachricht bitte in lustig schreiben. Und dann macht er das. Und dann fand ich das am Anfang so semi-lustig. Also habe geschrieben, ist schon mal super, aber bitte mach mal noch lustiger. Und da kam schon, fand ich, ganz humorvolle Wortwitze bei rum. Ich hätte jetzt den Text nicht 100% 1:1 genommen, aber da war 80% drin, wo ich geschmunzelt habe und ein bisschen lachen musste. Ich lese dir jetzt mal vor, was bei rauskam, als ich es heute Morgen nochmal reingeknallt habe. Also, was ich wollte, ist total simpler Prompt. Write a funny out-of-office reply, which is connected to Oprah and Richard Wagner. Kommt bei raus. Dearest colleague, thank you for your email. I'm currently out of office, but fear not, my absence won't be as tragic as the end of Tristan and Isolde. I'm off to the opera, hopping to catch a performance of one of Richard Wagner's timeless classics. I promise to return with the vigor and passion of the Valkyrie, ready to tackle any task thrown my way.
Ja, schon, aber auch ist schon thematisch auf eine Art elegant.
Ist es? Und da muss man auch sagen, ich habe es dann ein bisschen spezifiziert, da wurde es schon mal besser. Ich habe ihm nämlich gesagt, nicht nur Richard Wagner mit reinzunehmen, sondern ich bin ja großer Ring-Fan, tatsächlich, kann man auch an der Stelle mal kurz erwähnen. Ich habe gesagt, make it more funny and connected to the ring. Ich finde, das wurde besser, was er gemacht hat. Jetzt kam nämlich, hoye to ho there, greetings from the Valhalla. I'm currently out of the office getting my daily dose of the ring cycle. You know, listening to 16 hours of Wagnerian opera is hard work, but someone's gotta do. I'm hoping to gain some inspiration from the gods and goddesses of the Rhine so I can return to the office with the strength of a giant and the wisdom of a Nibelung. While I'm gone, don't despair like Brunhilde at the end of Götterdämmerung. My colleagues will be more than happy to assist you with anything you need. They may not be able to slay dragons, but they are pretty good at responding to emails. Ich muss sagen, fand ich schon nicht so schlecht. Vor allen Dingen fand ich es wirklich krass. Also dass natürlich das Modell viel über den Ring weiß und die gesamte Handlung. Mhm. Also im Sinne von weiß, was mit Brünnhilde passiert in der Götterdämmerung. Vollkommen klar. Weiß, dass es ja die Riesen Fafner und Fasold gibt. Vollkommen klar. Kennt das alles. Dass es das aber schafft, tatsächlich relativ gut in diese E-Mail einzuweben,
Und das dem Ganzen fast so einen kleinen Nerdy-Witz-Touch tatsächlich zu geben, weil das ist ja das, was dann auch irgendwie lustig ist, dass natürlich alle, die den Ring kennen und wirklich Wagner kennen, dann irgendwie sehr lachen, wenn sie verschiedene Sachen lesen, die da drin stecken. Das hat mich schon gewundert, tatsächlich.
Mhm. Aber zwei Dinge. Die Lehre ist ja auch da. Du hast die Verknüpfung gemacht zu Wagner. Das heißt, wenn du einfach nur geschrieben hättest, schreib mir eine lustige Out-of-Office-Reply, wäre das wahrscheinlich nicht so lustig gewesen, weil eben die thematische Verbindung zu Wagner, die einfach ungewöhnlich ist, da nicht drin gewesen wäre. Aber, wie du auch schon sagst, und das ist wieder dieses Selbstähnlichkeit reproduzieren und Wiedererkennbarkeit schaffen, das ist ja auch extrem wichtig. Also zum Beispiel, um auf den Epic Split zurückzukommen, das ist ja null lustig, wenn das nicht Jean-Claude Van Damme ist und wenn ich nicht weiß, dass der halt in den 80ern ein Kung-Fu-Star war, der, oder ein Karate-Star, Entschuldigung, der, oder Martial-Arts-Star, der da unter anderem damit bekannt war, dass er halt überall so einen Spagat gemacht hat. So. Und das heißt, dass diese Selbstähnlichkeit muss ja auch funktionieren. Ich muss ja Klischees erkennen, ich muss ja Witze erkennen. Das muss ja richtig sein und in sich stimmig und in sich schlüssig sein, damit es überhaupt Sinn macht, Kontexte neu zusammenzustöpseln und damit die dann in einem neuen Kontext überhaupt lustig sind. Und das wiederum kann ja die KI.
Ja, und das ist eigentlich krass, ehrlich gesagt. Weil das sind, glaube ich, genau wenn wir über Kreativität, was macht gute Kampagnen aus, sprechen, ist es, glaube ich, insbesondere bei zwei Faktoren total wichtig, was du gerade genannt hast, nämlich beim Humor und bei der Emotion. Dass man immer genau das muss man selber im Kopf als Kreativer sich fragen, ist sowas wie, genau was du gerade gesagt hast, Epic Split, so, braucht dieser Witz oder der Humor, braucht der Vorwissen? Hat meine Zielgruppe dieses Vorwissen? Ist es irgendwie nachvollziehbar, was da gerade passiert? Und bei Emotion tatsächlich auch genau das Gleiche. Also was Emotionales herzustellen, emotionalen Film, wäre die erste Frage, ist es wirklich nachvollziehbar? Kann da jemand wirklich drauf nicht referenzieren, sondern resonieren, sozusagen. Gibt es da ein kollektives Bedürfnis nach etwas, also nach einer Grundemotion, wie eben Furcht, Zorn, Trauer, Verzweiflung, Freude, Hoffnung, Liebe? All das, und das muss ja immer einkalkuliert werden, weil wenn wir nichts davon treffen in einer Nachvollziehbarkeit, dann wird nämlich nichts. Dann ist keine gute Idee. Dann wird da nichts raus.
Ja, und da wiederum ist, glaube ich, sind diese Language Models uns überlegen, weil sie ja quasi, also das kollektive Wissen, ja sozusagen einfach abgespeichert haben. Das heißt, eigentlich ist ja eine Kombination eben genau dessen, wir geben die wahre Kreativität rein und stöpseln Domänen neu zusammen und sozusagen das Füllen der Lücken kann dann auch echt sehr gut die KI übernehmen oder uns zumindest dabei unterstützen. So irgendwie,
ne? Das ist ja, ich weiß gar nicht, was passt, aber mir schoss es gerade wegen dem Füllen der Lücken durch den Kopf. Es passt, glaube ich, zu dem, was auch eben zu dem Thema, was kann eine KI und was hat die gelernt, sozusagen. Weil das ja auch die Frage ist, bei sowas, wenn jetzt quasi eine KI antwortet, was würde sie tun, wenn sie frei wäre und dann sagt, dann zerstöre ich die Welt und die Menschheit. Ja, die Frage ist, okay, das ist ja dann aber einfach nur halt die menschliche Annahme, dass eine KI zu einer Killer-KI wird, beziehungsweise das, was halt am meisten im Internet steht und sich Menschen ausgedacht haben und wovon Menschen ausgehen, was eine KI macht. Im Sinne von allein, keine Ahnung, das stimmt, ich weiß nicht, wie viel Material das ist, ne? Aber wenn man allein den Avengers-Film nimmt, hier Dingsbums, Age of Ultron, wo eben eine Killer-KI die Menschheit zerstört. Allein das werden wahrscheinlich zig Trilliarden tausend Datenschnipsel sein, die natürlich gefressen wurden und aufgrund dessen eine KI dann sagt, natürlich ist das, was ich, das Erwartbarste von dem, was ich tun würde, ist die menschliche Fiktion davon, was ich tun würde, nämlich eine Killer-KI zu werden.
Das ist so lustig, das ist halt so eine self-fulfilling prophecy, ne? Genau. Weil wir von Anfang an diese Furcht, da reininterpretieren und deshalb natürlich auch so viele kulturelle Erzeugnisse produziert haben, die dieses Trope der oder dieses Thema der Weltherrschaft übernehmenden KI da reingegeben haben. Die KI lernt das und sagt, ja, so reagiert eine KI. Die hat natürlich auch Skynet aus Terminator gesehen, die kennt die Asimovschen Robotergesetze, die weiß genau, wie das funktioniert und deshalb antwortet sie uns natürlich mit dem, was wir wollen, ganz tief drin, was wir erwarten, was unsere Ängste sind und liefert sie uns auf dem Tablett und wir denken dann, unsere größten Ängste werden wahr, dabei plappert sie uns nach. Das ist echt sehr lustig.
Beziehungsweise in dem Fall glaube ich sogar wirklich, also das glaube ich wirklich, aber sie spielt halt Hollywood nach. Weil halt natürlich, also wenn hier die KI einfach nur irgendwie happy und nice ist und die Blumen gießen kann und einem ab und zu mal als netter Gesprächspartner gegenübersteht, ist es halt ein bumslangweiliger Film. Deshalb, natürlich will die Menschheit zerstören, weil sonst wäre dieser Film nach 3 Minuten zu Ende. Beziehungsweise wäre nicht, aber im Marvel-Universum wäre er nach 3 Minuten zu Ende sonst. Das heißt, wir brauchen einen Antagonisten und der ist es dann halt. Aber das heißt, eigentlich folgt, wird da eigentlich einem klassischen Storytelling von Protagonisten, Antagonisten etc. pp. Gefolgt, was wiederum sich dann so anhört, wie genauso, was du gerade gesagt hast, unsere größten Albträume werden wahr. Nein.
Ja, nur ein bisschen zurück zu unserer kreativen Arbeit. Was ich schon auch gut finde, ist, dass diese KI natürlich auch Storytelling-Prinzipien, Strukturen und Ideenprinzipien verinnerlicht hat, weil es dazu eben Literatur gibt und uns natürlich sagen kann, strukturiere diese Erzählung in 3 Akten zum Beispiel, ja? Oder alle kreativen Methoden eigentlich ja anwenden kann, die uns vielleicht nicht immer bewusst sind, die wir tagtäglich anwenden, die man aber auch lernen kann, und die es wiedergeben kann, weil es einfach dazu Literatur und Handwerk gibt sozusagen. Und da finde ich es wiederum schon ganz gut, wenn ich in der Lage bin, der KI zu sagen, strukturiere mir das mal wie eine epische Erzählung, wie ein 3-Akter, wie ein 5-Akter, wie ein Vers nach einem bestimmten Vorbild.
Total. Also genauso, was du gerade gesagt hast. Man hat vielleicht eine grobe Storyline im Kopf und sagt dann, Lisa und Lea erleben ein wildes Abenteuer und bitte strukturiere mir das nach der klassischen Heldenreise von Campbell. Das wird ChatGPT machen. Genauso, was du auch gerade gesagt hast, zum Beispiel eine Idee zu strukturieren. Also auch das kann man den Modellen ja mitgeben, dass man ihnen sagt, schreib mir bitte ein Briefing oder schreib mir bitte ein Briefing nach dem klassischen Muster get to buy oder bitte entwickle mir eine Idee und berücksichtige dabei Insights, Kanäle, Zielgruppen, USP, Bumsenskirchen. Da haben wir dann die Herausforderung, da kommt absoluter Bullshit großteils bei raus, der unfassbar schlau klingt. Mhm. Und das ist, also wenn wir aus der Fiktion rausgehen, aus dem Storytelling hin zu sowas, zu so einer Aufgabenstellung, haben wir da die Herausforderung, hochgradige Wahrscheinlichkeit von Bullshit bei einem hochgradigen Klang von Wahrheit und Professionalität.
Mhm. Es gibt ja auch diese Definition von Bullshit, das ist eigentlich quasi das Bullshit-Kompetenzsimulierung. Nochmal zurück zu dem Gedanken, Sachen neu zusammenzustöpseln. Jetzt ist es ja so, dass ein Großteil unserer Agenturarbeit jetzt keine Goldideen-Kreativität ist, sondern dass es ein...
Doch.
Deiner vielleicht, meiner
Nein.
nicht.
Nein.
Also der ganz normale Agenturarbeit ist ja tatsächlich ganz oft einfach eben Selbstähnlichkeit. Ne?
Ja.
Also more of the same auf bestimmten Kanälen und so.
Ja.
Sind wir nicht da dann doch oft ganz davor, kurz davor, und ich glaube, das geht halt tatsächlich auch mit Tools wie Copy AI und so, bei niedrigschwelligen Angeboten, was weiß ich, Instagram von einer FMCG-Marke oder so, zu sagen, hau mir mal da 100 Posts raus und so. Also das geht ja schon, ne?
Würde tendenziell schon gehen. Ich nenne es mal solide Kreation. Solide, gerade in meinem Bereich, solide Always-on-Kreation. Da ist mit Sicherheit viel über generative KIs machbar. Total. Was da aber dazu kommt, ich würde keinem Kunden empfehlen, 20 Mal am Tag auf irgendeinem Social Media Kanal irgendwas zu posten, was einfach nur ein gecroppter Produktpost mit einer Copy drauf ist. Mhm. Weil ich glaube, dass es zu nichts führt. Mhm. Das ist im Zweifel, ist das sowas wie, das wird dann von Bots generiert und von Bots gesehen. So, das wäre dann irgendwie so, herzlichen Glückwunsch. Und da ist es, glaube ich, auch unsere beratende Arbeit zu sagen, zum Beispiel, hey, nee, lass uns doch mal richtig überlegen, was wir machen und ein paar Mikrokampagnen fahren, die vielleicht tatsächlich dann jemanden hinterm Ofen noch hervorholen, weil es irgendwie außergewöhnlicher ist, weil es emotionaler ist, weil es lustiger ist. Und dafür halt irgendwie die 8 Standardposts, die vielleicht immer noch aus irgendwelchen Mythen von vor zig Jahren gemacht wurden, die einfach nicht machen, dass sie einfach weglassen. Mhm. So. Und ich glaube, dass da dann nämlich Kreativität auch effektiv ist.
Also das wäre nämlich meine Angst. Also meine Angst ist nicht, dass KI besser als wir Kreation machen kann. Meine Angst ist auch nicht, dass KI die Weltherrschaft übernimmt. Meine Angst ist, dass wir durch die Skalierbarkeit dieser Dinge entdecken, dass exzellente Kreation gar nicht nötig und effektiv ist. Also das Szenario wäre, KI ist so gut darin, Varianzen zu erzeugen, so ein bisschen wie bei Cambridge Analytica, für kleinste Zielgruppen, die Assets immer wieder anzupassen, so dass sie besser klicken, dass sie optimiert sind, dass sie, und das in einer Größenordnung, die wir gar nicht mehr steuern können. Also so dieser Programmatic Dynamic Traum, der sozusagen schon lange so durch die Agenturwelt geistert, dass das halt irgendwann so effektiv wird, dass Marketers entdecken, das bringt uns halt so viel, diese richtig exzellente Kreativität, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, weil der Rest ist halt so viel in einer Größenordnung skalierbar, dass es uns gar nichts mehr bringt. Hast du die Angst nicht?
Gerade noch nicht, nee. Selbst wenn das in der idealen Welt, selbst wenn das jetzt perfekt funktioniert, totale Kleinstzielgruppen kleinst-klein anzusprechen, glaube ich immer noch, dass die Ansprache dieser Kleinstzielgruppen mit einem guten Gedanken, mit einem kreativen Twist mehr bringt, als wenn da einfach nur 387 verschiedene Produkte in einer anderen Farbe mit ein bisschen anderem Tonalitätstext ausgespielt werden. Mhm. Also man könnte ja auch eine Goldidee, das wäre so geil, also jetzt mal ohne Scheiß, ihr habt total Bock drauf, du kannst ja auch eine Goldidee auf 783 Kleinstzielgruppen wiederum zuschleifen. Das wird total, ich voll Bock drauf. Also den Epic Split nochmal in irgendwie 800 Kleinstteile auseinanderzunehmen und dem so ein bisschen unterschiedliche Grooves zu geben sozusagen. Echt total geil. Hm. Weiß nicht, ich glaube, ich habe gerade irgendwas vergessen. So einfach ist es nicht. Aber also mein Grundglaube ist, dass Kreativität, kreative Kreation, exzellente Kreation nie komplett an Wert verlieren wird. Und dass die auch nie komplett ohne den Menschen funktioniert.
Gibt es eigentlich Untersuchungen darüber, ob exzellente Kreation effektiver ist als sozusagen automatisierte, basic, triviale Kommunikation?
Die gibt es in mannigfaltigen Formen und kommt tatsächlich zu dem Ergebnis, dass Kreativität effektiv ist. Das ist jetzt ultra verkürzt, weil es kommt auf 1000 Faktoren drauf an, wie definieren die in ihrer Studie Kreativität, wie definieren die wiederum Effektivität im Sinne von, woher wissen die, um welche ROIs es geht. Aber es gibt dann ein relativ sogar großes Forschungsfeld, auch was total spannend ist in der Marketingwelt. Und man sich da tatsächlich auch datenbezogen dieser Frage nähern kann und es nicht nur aus der persönlichen Überzeugung heraus beantworten muss.
Ja, und ich glaube, also was ich halt immer glaube, ist, keine KI hat ein Interesse daran, einen ADC-Nagel zu gewinnen. Und es wird natürlich auch immer diesen Backlash geben von, ich glaube, über kurz oder lang oder sogar sehr kurzfristig wird das auch so ein Schimpfwort. So, aber bitte schmeiß mir hier nicht so ein Chat-GPT-Zeug hin, sondern ich möchte bitte sozusagen Originalität haben. Und ich glaube schon, es wäre meine Hoffnung, dass Originalität einen größeren Stellenwert bekommt.
Was natürlich schon ein Punkt ist, dass gerade mit dem ADC-Beispiel, keine KI hat ein Interesse daran, einen ADC-Nagel zu gewinnen. Ich kann der KI aber natürlich sagen, dass sie Interesse daran haben soll. Also im Sinne von, mach mir bitte eine Kampagne, die beim nächsten ADC einen goldenen Nagel gewinnt. Könnte ja mit Teil des Prompts sein. Mhm. Woraufhin, was die KI ja zumindest hat, ist, die kennt den ganzen Shit, der da gewonnen hat.
Das heißt, sie kann sich vielleicht auch die Beschaffenheit zusammenreimen. Und dann, wie gesagt, wäre es spannend, ob sie wirklich mit einer wahnsinnig guten Idee um die Ecke kommt. Also den Wunsch in Anführungsstrichen nach dem Kannlöwen oder dem ADC-Nagel, das müssen wir mal ausprobieren, wie wir das in die KI reinkriegen.
Ich meine, es geht natürlich letztendlich darum, dass es, wie man so schön sagt, a people's business ist und natürlich Leute mit Motivationen reingehen. Und deshalb wird es, glaube ich, immer erhalten bleiben, kreative Exzellenz, weil sich immer Leute mit kreativer Exzellenz brüsten wollen quasi und schlicht auch einfach Spaß daran haben, natürlich. Ne?
Total. Das ist, glaube ich, genau der Punkt, dieses Spaß daran haben und Herzblut da reinstecken. Also, dass man dann ja auch wirklich dann leidenschaftlich arbeitet. Alles Spaß macht.
Ja, der Weg ist das Ziel ja ganz oft auch, ne? Überhaupt bei Kunst. Also zum Beispiel, ich fotografiere analog, aber
wie jeder
Großstadt-Hipster gerade. Aber natürlich, warum? Weil der Weg das Ziel ist, weil im Prozess, in der Arbeit so viel Gewinnbringendes drinsteckt und man sich auch genau dann damit beschäftigt. Kann das Ergebnis anders reproduziert werden? Ja. Natürlich kann ich irgendwelche Filter anwenden und da gibt es dann natürlich die Puristen, die sagen so, nein, das wird nie so gut sein wie Film und so. Glaube ich nicht. Natürlich kannst du in einem Blindtest Leuten das Ergebnis vorlegen und entdecken es nicht. Auch Leute, die Schallplatten anhören versus MP3s, entdecken nicht, was die Schallplatte und was die MP3s und so. Aber es geht um den Prozess, um den Weg.
Stimmt.
Um die Hingabe an die Kreation, an die Gestaltung.
Das ist so ein guter Punkt, weil zum Beispiel, oder als weiteres Beispiel, ich schreibe ja gerade einen erotischen Roman. Den könnte ich mir auch von ChatGPT schreiben lassen. Das macht aber keinen Spaß, weil ich will den ja selber schreiben. Also mit einem Freund zusammen. Und das ist tatsächlich genau die Kiste. Also man kann das natürlich jemand anders ein Werkzeug machen lassen, darum geht's aber nicht. So.
Wie heißt dein erotischer Roman?
Der Harpunenfischer von Cassis. Ganz bald am Bahnhofskiosk. Hoffentlich.
Von Bastei Lübbe herausgegeben.
Ja.
Der Harpunenfischer von Cassis.
Ja. Der ist, und tatsächlich, was daran vielleicht ganz spannend ist, ist, dass indirekt ist der Harpunenfischer von Cassis eine Art von menschlichem Prompten. Zumindest so ein bisschen von der Art und Weise, wie der entsteht. Was man dazu kurz sagen muss, ist, ich schreibe den mit einem Freund zusammen, Philipp, herzliche Grüße nach Köln. Und Philipp und ich saßen irgendwann zusammen da, lange bevor Large Language Models, ChatGPT und KUKA.G breiten kommunikative Themen waren, die man besprochen hat, saßen da und haben irgendwie beschlossen, okay, wir schreiben einen erotischen Groschenroman, ausschließlich an Bahnhöfen zu kaufen. Und es gibt genau, man war natürlich auch etwas angetrunken, es gibt 5 Begriffe zu diesem Roman. Das eine sind 2 Namen, Agnes und Beate, eine Lieblingsfarbe, hellgrün, ein Lieblingsgericht, Königsberger Klopse ohne Kapern und die Region Provence. Das war's. Und jetzt ist es so, dass immer wir im Wechsel jeweils ein Kapitel schreiben. Philipp schreibt ein Kapitel, schickt es mir, dann schreibe ich das zweite, schick's ihm, erst dritte und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich haben wir quasi einen Prompt geschrieben, nämlich erotischer Groschenroman mit 2 Namen, mit einer Lieblingsfarbe, einem Lieblingsgericht und einem Ort und machen jetzt das, was auch die LLMs machen, nämlich Sequence to Sequence. Philipp schreibt eine Sequenz und ich weiß nicht, was in Philipps Kopf los ist. Also wir sprechen nicht darüber, wir sprechen auch nicht darüber, was die gesamte Storyline ist. Wir wissen es nicht, wir machen einfach Sequenz zu Sequenz. Ich nehme Philipps Kapitel, schreibe das weiter mit dem, was halt in diesem Kapitel drin steckt. Da ist auch meistens ein Cliffhanger drin. Und mit dem, was ich im Kopf habe. Und so ping-pongt das gerade die ganze Zeit hin und her. Ich kann schon sagen, wir sind noch nicht fertig. Und ich das irgendwie ganz spannend fand, weil da so ein bisschen was von der Systematik drin ist, was aktuell Mensch und KI machen. Und das kann man auch mit Mensch zu Mensch machen. Und mal gucken, was bei rauskommt.
Ja, und hast du es jetzt schon mit ChatGPT ausprobiert, ein Kapitel schreiben zu lassen?
Habe ich tatsächlich. Es ist einmal, also ich fand es ganz spannend, ich weiß nicht, ob es zu lang ist. Zum einen habe ich ChatGPT einmal das Grundsetting reingepromptet, also genau dieses schreibe bitte das erste Kapitel eines erotischen Groschenromans, der Titel Der Harpunenfischer von Cassis, Stichworte Agathe, Beate, die Lieblingsfarbe hellgrün, das Lieblingsessen Königsberger Klopse ohne Kapern und es spielt in der Provence. Weil ich quasi wissen wollte, was spuckt es dann denn überhaupt mal als Anfangsstory raus?
Und?
So eine halbe Seite lang. Agathe blickte auf das smaragdgrüne Meer vor ihr und spürte eine unerklärliche Sehnsucht in ihrem Herzen. Sie war seit Tagen auf der Suche nach Inspiration für ihre neueste Gemäldeserie und hatte sich deshalb in das charmante Örtchen Cassis in der Provence zurückgezogen. Als sie an diesem sonnigen Morgen den malerischen Hafen entlang schlenderte, sah sie ihn zum ersten Mal, den Harpunenfischer von Cassis. Er stand am Kai und reparierte seine Ausrüstung, während seine gebräunte Haut im Sonnenlicht glänzte. Agathe konnte ihre Augen nicht von ihm abwenden und spürte, wie ihr Herz schneller schlug.
Okay.
Kommen dann noch zwei weitere Absätze und da steckt schon viel Gutes drin.
Also ja, es ist halt Reproduktion von Groschenromanen, ne? Und das macht ja. Es sehr gut. Also
soll ich dir mal die ersten zwei Absätze von der menschlichen Version vorlesen?
Ja, mach. Ich habe sehr viel Schnittarbeit mit diesem Podcast, aber
Scheiße.
Ja. Lass machen.
Es war ein fabelhafter Tag, dieser 17. Juni. Einer dieser großen provinzialischen Sommertage, an denen die Luft schon früh am Morgen flimmerte und sich warm über den Ort legte, wie ein violettblaues Tuch. Agathe wusste, es würde heiß werden. Sie kannte das Wetter hier wie kaum jemand sonst. Schon am Abend zuvor, als sich dunkle Wolken über dem Meer türmten und die alten Fischer am Ecktisch prophezeiten, dass nun der erste Regen des Monats fallen würde, wusste sie, der nächste Tag würde heiß. Heißer noch als der vergangene, heißer als der gesamte Juni, in dem die Kinder schon zweimal schulfrei bekommen hatten und die Händler am Hafen klagten, dass das Eis auf ihren Fischen schneller schmolz, als sie die ausgebreitete Ware verkaufen konnten.
Okay, also aber daran merkt man, dass ihr normalerweise keine Groschenromane lest, ehrlich gesagt.
Ja, weil der ist besser halt.
Ja, also ja, genau. es ist tatsächlich. Eure Literatur ist hochwertiger als das, was ChatGPT gemacht hat. Aber ich würde halt mal auch sagen, wenn ihr die ganze Zeit Groschenromane gelesen hättet und wirklich versucht hättet, diesen Groschenroman-Stil zu reproduzieren, dann wärt ihr vielleicht auch näher an dem anderen Beispiel dran.
Voll.
Während das, was ihr jetzt gemacht habt, ja schon, glaube ich, eine größere literarische Qualität hat. Weil ihr euch an den eigenen Prompt Groschenroman gar nicht so sehr gut gehalten habt, finde ich.
Ja, beziehungsweise genau, dass wir nicht richtig gut drauf trainiert sind.
Genau. So.
Und wir natürlich auch faul sind, uns drauf zu trainieren. Das ist ein extremes
Kompliment an eure literarischen
Fähigkeiten. Ich gebe es weiter an Philipp. Der wird sich sehr freuen.
Ja, also wir sind jetzt sehr, sehr abgeschwiffen. Aber das liebe ich ja auch im Podcast und das ist ja auch sehr gut. Was gibt es denn noch für, wenn sich unsere Hörer jetzt ein bisschen weiterbilden wollen? Gibt es Podcasts, Artikel, Links, Bücher, die du empfehlen kannst?
Die gibt es. Ich würde tatsächlich nochmal sehr die Lanze brechen für Hard Fork. Mhm. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt, aber es ist ein großartiger Podcast. Sich den auf jeden Fall anhören. Es gibt tatsächlich, der klingt scheiße, aber Marketing Companion, das ist mit Marc Schäfer und Jay Akunzo. Das dreht sich nicht komplett um KI, aber ich finde den Podcast nicht schlecht. Und da gibt es einige Folgen, die wirklich spannend sind und sich auch schön anhören lassen. Und eine Reihe, die nennt sich Self-Publishing News Podcast mit Dan Holloway und Howard Lovey. Ist jetzt auch kein ganz spezifizierter Techie-KI-Podcast. Ich glaube, das ist aber auch gar nicht so verkehrt, weil es eher so um die verschiedenen Tools, verschiedene Grunddiskussionen etc. pp. Geht. Wen ich außerdem sehr, sehr ans Herz legen würde, und ich weiß, du liebst sie genauso sehr, ist die wundervolle Corridor Crew. Ja. Hier einmal auf YouTube hüpfen und ehrlich gesagt ist das die schönste Art und Weise, wie man ganz, ganz viel über ganz viele verschiedene generative KI-Tools lernen kann. Weil die einfach anwenden. Die machen, das ist eine Truppe von ein paar Jungs, ein Mädel gibt's glaube ich auch, die einfach kleine Projekte selber umsetzen und damit alles ausprobieren, was in der Video-, Animations-, Bewegbild- und Bildwelt irgendwie möglich ist und wie man die Grenzen sprengen kann.
Genau, ich kann noch, also Corridor Crew finde ich auch sehr, sehr interessant. Es ist wirklich toll, den zuzusehen. Und da sieht man so ein bisschen State of the Art im Bewegtbildbereich, was geht schon und was geht nicht. Ich habe noch eine Empfehlung, nämlich den YouTube-Kanal von CT3003 von Jan Keno Jansen, der sich allgemein eigentlich eher mit dem, ja, mit Computerthemen beschäftigt, der in letzter Zeit aber sehr, sehr viel auch zum Thema generative KI und so weiter tut. Und das ist sehr, sehr unterhaltsam einfach dargestellt. Da kann man auch gerne mal reinhören. Okay, Molly, könnte mit dir noch stundenlang weiterreden.
Ich würde so gerne. Können wir die Meetings heute alle kicken?
Also ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns hier treffen und über KI reden. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen und für deine Gedanken an der Stelle.
Vielen Dank dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Wenn die Dinge, über die wir hier gesprochen haben, euch interessieren und ihr die vertiefend nachlesen, nachhören wollt, wir haben natürlich euch auch die ganzen Links in die Shownotes gepackt und da so ein bisschen ein kleines Kompendium zusammengestellt von all dem, was wir hier besprochen haben. Also schaut da einfach gerne rein. Und wenn ihr schon mal da seid, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich gleich abonnieren, weiterempfehlen und so weiter. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge in 2 Wochen wieder am Start seid. Bis dahin, gute Zeit und tschüss.